Ich glaube nicht, dass es irgendjemandem gegeben ist, immer mutig zu sein, sondern das ist ein Lernen. Und ich finde, das ist ein totaler schöner Lernprozess, zu lernen, dass das fein ist, dass man reinkreischt, wenn am Tisch im Wirtshaus Rassismus gepredigt wird, dass man dagegen hält und nicht schweigend sich überlegt, zahlt sich denn das aus, macht denn das jetzt einen Sinn, welchen Winkel fange ich mir denn da jetzt an und so weiter und so fort. Ja, es macht einen Sinn, Rückgrat zu zeigen und mutig zu sein. Dafür braucht es einen Mut.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖA-Podcast mit Gastgeberin Daniela Lucia Bichl. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer Episode 38, Ermutigung und wie wir aus Krisen Zukunft gestalten. Wenn wir heute durch unsere Newsfeeds scrollen oder das Radio einschalten, manche vielleicht doch noch die Zeitung aufschlagen, dann hat man vielleicht manchmal das Gefühl, dass sich die Zukunft ein bisschen schwer anfühlt. So ein Gefühl, gegen diese großen Krisen und die Spaltung in unserer Gesellschaft nicht viel ausrichten zu können. Aber ja, genau hier in diesem Punkt der Ohnmacht, da wollen wir heute ansetzen. Wir sprechen heute über Ermutigung als Werkzeug, um die Welt um uns herum zu verändern. Wie schaffen wir es, in einer, ich würde sagen, verunsicherten Welt nicht zu resignieren? Und woher nehmen wir die Kraft, um das Morgen aktiv zu gestalten? Und genau um diesen Funken Zuversicht gemeinsam zu entzünden, da habe ich mir heute zwei Menschen vors Mikro geholt, die sich ja, vom Gegenwind, nicht wirklich aufhalten lassen zum Glück. Ja, ich darf begrüßen zum einen Rudi Anschober, Buchautor, Vortragender und Berater. Herzlich willkommen und guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und neben mir, da sitzt die liebe Monika, unsere Geschäftsführerin.
Guten Morgen, Dani. Und ja, danke für die Themenauswahl.
Gerne. Ich darf gleich zu unserer Einstiegsfrage kommen. Rudi, ich habe es erwähnt, du bist mittlerweile Buchautor und kürzlich ist ein neues Werk erschienen, Ermutigung. Dein Buch, das verspricht Erfolgsgeschichten für eine bessere Welt. Um vielleicht schon mal einen kleinen Teaser hier zu setzen für das Buch, welche dieser Geschichten stimmen dich besonders zuversichtlich für die Zukunft?
Alle 86. Und die erzähle ich jetzt. Nein, das ist natürlich das Ziel, dass jede dieser Geschichten eine Ermutigung ist, aus der Ohnmacht in das Tun wiederzukommen. Und so erleben wir die Wirklichkeit ja in vielen Bereichen. Und eine meiner Lieblingsgeschichten darin, und ich lerne ja jeden Tag wieder neue Geschichten kennen, also man könnte das Buch eigentlich jedes Monat erweitern, sollte man auch, also nächste Auflage, vielleicht hört meine Verlegerin zu. Die Lieblingsgeschichte, die eigentliche ist eine Geschichte aus Pakistan, aus doppelter Hinsicht, nämlich einerseits ist das eine Region, wo die Klimakrise schon sehr, sehr spürbar ist, ohne die sehr heiß und da sind plus 5-6 Grad einfach eine Katastrophe für viele Menschen, vor allem für die, die sich Strom nicht mehr leisten können, weil die Energiepreise auch in Pakistan massiv nach oben gegangen sind, die Stromversorgung sehr unzuverlässig wird. Und anstatt zu resignieren und sich dem Schicksal hinzugeben, sozusagen, haben ganz viele Menschen, einzelne Menschen, sich zusammengetan. Und ich glaube, genau so funktioniert es. Sich jemanden gesucht, links bei der Hand genommen, rechts bei der Hand genommen und haben eine Initiative zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den eigenen Hausdächern gestartet. Die sind mittlerweile so preisgünstig, 60 bis 80 Dollar, das Panel, dass es sich fast jeder oder jede leisten kann. Und mittlerweile nach 4 Jahren ist Pakistan das viertgrößte Solarland der Welt. Ohne öffentliche Unterstützung, ohne öffentliche Organisation, sondern nur unter Anführungszeichen aus der Not heraus. Und dadurch, dass die Zivilgesellschaft gesagt hat, ja, das brauchen wir unbedingt und das müssen wir organisieren, weil ohne Strom gibt es keine Kühlung, gibt es keinen Kühlschrank, gibt es kein kühles Wasser, gibt es keine Klimaanlage etc. Und dieses Beispiel ist kein Beispiel, dass ich jetzt den Regierenden sagen will, hallo, macht es wie in Pakistan und zahlt keine Förderungen, ganz im Gegenteil. Aber es zeigt, dass man diese Selbstermächtigung, wenn man zusammenhält und ein klares Ziel, eine Vision vor sich hat, dass man unglaublich viel erreichen kann.
Und dass es auch ansteckend sein kann.
Dass es ansteckend im wahrsten Sinn des Wortes ist. Aus dieser Ansteckung kommt Strom aus dem Stecker. Und das, ja, dass es die Runde macht und dass das wahnsinnig schnell gehen kann. Am Beginn, bei jeder Veränderung, und das ist das Geheimnis jeder dieser Erfolgsgeschichten in Wirklichkeit, hat es ein, zwei, drei Leute gegeben, die eine Idee hatten, die überzeugt waren von diesem Ziel, von dieser Vision, die sich dann zusammengetan haben mit anderen und die gemeinsam den Glauben dran hatten, dass sich der Mut auszahlen wird und dann mit Beharrlichkeit dieses Ziel umgesetzt haben.
Ja. Mhm. Du hast das angesprochen, dein Buch trägt ja auch den Titel, oft braucht es auch Mut aufzustehen und vielleicht doch gegen Ungerechtigkeiten die Stimme zu erheben. Wenn wir beim Mut bleiben, also wann wart ihr in eurem Leben bisher sehr mutig oder welche dieser Mutmomente möchtet ihr hier gerne teilen?
Ich suche mir die Geschichte aus, wo ich einen Hund, so wie den, der gerade auf meinem Fuß liegt, einen Hund, der eingeklemmt war zwischen zwei Autos. Das ist sehr unglücklich passiert, weil es gab einen Autounfall, einen Auffahrunfall und der Hund ist im entscheidenden Moment, also kurz bevor die Autos zum Stehen gekommen sind, zwischen diese beiden Autos, also zwischen die Vorderstoßstange und die hintere Stoßstange gekommen. Und war so unglücklich irgendwo da drinnen, dass der sich nicht befreien konnte, nicht selbst befreien konnte. Und der Fahrer des vorderen Autos und die Fahrerin des hinteren Autos sind beide ausgestiegen und haben sich nicht getraut, also weil sie offensichtlich im Schock waren, zu diesem Hund hinzugehen. Und ich bin vorbeigefahren an der Szenerie und habe eine Vollbremsung hingelegt und hatte das Glück, dass die Autos hinter mir also keinen Auffahrunfall produziert haben und bin ausgestiegen, bin über die Straße gelaufen und habe versucht, den Hund zu beruhigen und in irgendeiner Form ist es dann gelungen, den Hund zwischen den beiden Autos zu befreien und der ist davongerannt im Schock über ganz, ganz viele Straßen. Und dann habe ich noch die Tierrettung angerufen und habe die Adresse bekannt gegeben und gesagt, da ist ein Hund auf der Straße, der läuft im Schock. Und wir kommen ihm auch nicht hinterher, aber bitte kommt und holt diesen Hund. Dann habe ich den Arbeit angerufen und gesagt, ich bin verspätet, weil ich hatte noch was zu erledigen. Und wie ich hier hereinspaziert bin, dann in der Zentrale, auch selber auch ein bisschen mitgenommen von diesem Morgen, weil das alles ist am Weg in die Arbeit passiert, hat man mir schon gesagt, hast du den Hund retten können? Ich habe mir gedacht, wieso wissen die jetzt von dem Hund? Und es ist eine Mitarbeiterin auch am Weg in die Arbeit gegangen, die hat das alles beobachtet. Ja. Und in Wahrheit ist es, glaube ich, egal, wo man ins Tun kommt, solange man es tut.
Wie geht's dir, wenn du jetzt nach einiger Zeit über diesen Mutmoment selber reflektierst?
Es war selbstverständlich. Also auch in der Rückschau sind solche Momente für mich selbstverständlich. Also da ist jetzt nicht irgendwie ein Stolz da oder dass man sich selber auf die Schulter klopft, gar nicht, sondern das gehört dazu. Der eine bindet sich die Schuhbandel und der andere bleibt im Autoverkehr stehen und erledigt halt was anderes. Aber in Wahrheit ist es natürlich schon so, also dass das passiert auf einen selber, das berührt mich nicht so sehr, wie mich die Unterlassung berührt. Das stört mich sehr viel mehr. Also dass es Menschen heutzutage gäbe, die entweder nicht stehen bleiben, vorbeifahren oder im Freeze auch daneben stehen, weil sie handlungsunfähig sind oder schlimmer, die es mit dem Handy filmen.
Ja. 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 spannend auch, weil es geht mir auch oft so, wenn ich Situationen sehe, wo ich mir denke, da sollte jemand was sagen und ich nehme mich da gar nicht aus. Es gibt auch Situationen, wo ich selber auch nicht mutig genug bin, muss ich jetzt auch ganz ehrlich zugeben. Und das beschäftigt mich dann in der Tat viel länger, nicht mutig gewesen zu sein.
Ja, die Unterlassung. Ich glaube, das ist das, was einen mehr umtreibt dann im Nachgang.
Ja. Naja, ich kann da eigentlich ziemlich nahtlos, glaube ich, anschließen, denn ich denke mir, das ist ja ein Lernen. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemandem gegeben ist, immer mutig zu sein und andere sind immer halbherzig, das Gegenteil, sondern das ist ein Lernen und ich finde, das ist ein totaler schöner Lernprozess, zu lernen, dass das fein ist, dass man reinkreischt, wenn am Tisch im Wirtshaus Rassismus gepredigt wird oder irgendwelche Nazi-Parolen gepredigt werden, dass man dagegen hält und nicht schweigend sich überlegt, zahlt sich denn das aus, macht denn das jetzt einen Sinn, welchen Wickel fange ich mir denn da jetzt an und so weiter und so fort. Ja, es macht einen Sinn, Rückgrat zu zeigen und mutig zu sein. Dafür braucht es einen Mut. Die Alice Elworthy sagt, dass er Friedensforscherin aus Großbritannien sagt, das finde ich recht schön. Sie sagt, der Mut kommt vom Herzen, Courage, Cœur, sagt das Wort schon, die Verbindung, und der Verstand kommt vom Gehirn, sollte zumindest vom Gehirn kommen, und die beiden suchen quasi ein Einvernehmen und diese Balance zu finden füreinander. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gescheit, denn nur mutig Hurra ins Nirvana zu stürzen, macht ja auch wenig Sinn. Das heißt, das ein bisschen mitzudenken ist nicht schlecht, aber gleichzeitig nur berechnend zu sein und den Mut zu vergessen, weil der Mut hat ja oft mit Zivilcourage, mit Verantwortung übernehmen zu tun, ist ganz, ganz falsch. Also ich bin da bei mir selbst, merke ich, es ist ein laufender Lernprozess. Den Mut zu haben, das zu tun, was richtig ist und was für mich richtig ist.
Wir haben dieses Jahr ein besonderes Jahr in der ÖJAB, 80 Jahre ÖJAB und ein schönes Jubiläumsjahr. Und da blicken wir natürlich gerne zurück auf besonders auf die Erfolge und auf die Meilensteine. Und wir richten gleichzeitig auch den Blick nach vorne mit großen Visionen. Der Alltag im Sozialbereich, in der Sozialwirtschaft, wie wir, glaube ich, hier alle wissen, ist auch immer wieder mal steinig und nicht immer ganz so einfach. Zum einen Budgetdruck, Personalmangel, nationale und internationale Krisen und Rahmenbedingungen, in denen wir agieren. Monika, du als Geschäftsführerin von über 800 Personen. Wie schaffen wir es, die Zuversicht zu behalten oder vielleicht auch mal zurückzubekommen, wenn sie mal verloren geht auf dem Weg, um auch die nächsten 80 Jahre in der ÖJAB gestalten zu können?
Ich glaube, dass man könnte es ganz viel ansetzen. Also man könnte das Thema aus ganz vielen Ecken beleuchten. Ich fange aus einer Ecke an und sage, es braucht Zeit. Zeit, die man sich nimmt, um in, man könnte sagen, volatilen Zeiten, in wirren Zeiten, in Dauerkrisenzeiten, ist man verleitet, sich keine Zeit zu nehmen, um nachzudenken, um sich zusammenzusetzen, um Werte zu diskutieren, um eine Strategie zu entwerfen, um an einer Gemeinschaft, das ist interessant, ich habe das daher geschrieben und dann hat der Rudi gesagt, wie es in Pakistan war, man hat links und rechts einen oder eine genommen und gemeinsam etwas umgesetzt. Und so machen wir es hier auch. Ja. Wir haben vor ein paar Jahren den Slogan gehabt oder den Claim gehabt, wir sind viele. Viele Menschen mit einem ähnlichen Wertesystem, viele Menschen mit einer ähnlichen inneren Grundhaltung, viele Menschen, die gerne in dieselbe Richtung schauen oder in dieselbe Richtung gehen und aus tiefer innerer Überzeugung gewisse Dinge tun und gewisse Dinge nicht tun. Und wir haben uns vor einigen Jahren tatsächlich Gedanken gemacht, es ist schon ein paar Jahre länger her, und haben gesagt, ist es so, dass wir Kundinnen haben im Sozialbereich, ältere Menschen, Jugendliche, Teenager, Kinder, Studierende. Und für die sind wir da und für die leben wir unsere innere Wertehaltung. Haben wir gesagt, ja, aber es darf dort nicht aufhören. Und somit haben wir uns auseinanderzusetzen begonnen, wie wollen wir als Arbeitgeber sein, wie wollen wir miteinander arbeiten. Das ist etwas, was ich auch wiederhole, wie eine Gebetsmühle, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und die Zeit, die wir am Arbeitsplatz verbringen, darf eine Zeit sein, die wir so verbringen, dass wir uns wohlfühlen. Und so sind wir drauf gekommen, dass wenn wir so sein wollen, dann braucht es viele von uns oder mehrere. Und so haben sich diese Menschen gefunden und haben dann festgestellt, dass diese Wertegemeinschaft eine Basis sein kann und die zweite Basis ist Zeit. Das heißt, jene Zeit, in dem Fall einen Handlungsspielraum, der entsteht auch durch Zeit, zu erzeugen, wo wir uns überlegen, wie nehmen wir öffentlich zu dem einen Thema Stellung, welchen Sprech verfolgen wir nicht. Ja? Wie sehr tun wir das vielleicht doch mittig aus unserer politischen Ungebundenheit oder parteipolitischen Ungebundenheit heraus und verfolgen aber mit jener Beharrlichkeit Themen, die uns wichtig sind und die in Wahrheit nicht nur uns wichtig sind, sondern die auf den Fundamenten von Mitmenschlichkeit fußen. Und das fällt leichter, wenn man eine Gruppe ist oder eine Gemeinschaft ist, dann wird auch der Mut leichter, auch die Zivilcourage leichter, lebbar. Das gibt auch ein gewisses Maß an Sicherheit, wenn man weiß, man ist mit dieser Wertehaltung nicht allein. Und dieses einander Mut und Kraft und Zuversicht und Zuspruch geben, ist etwas, was enorm hilft. Da liegt eine große Stärke drinnen, in diesem gemeinsam sich aufrecht hinstellen, ja, mit einem aufrechten Rückgrat und zu sagen, so sind wir, so wollen wir es haben. Dafür stehen wir ein.
Rudi, wir hatten Anfang der Woche am Lebenscampus Wolfganggasse in unserem Pflegewohnhaus Neumargareten eine Frühstückslesung im Rahmen von 80 Jahre ÖJAB und haben uns sehr gefreut darüber, dass du auch aus deinem Buch gelesen hast. Und du hast unter anderem vier, ich sage jetzt mal, Grundpfeiler genannt für eine Gesellschaft, die Zukunft gestalten kann. Mut, wenig überraschend, Utopie, Sinn und auch Beharrlichkeit. Mhm. Wenn du jetzt von außen auf die ÖJAB blickst, und ich glaube, du hast auch bei der Lesung einen ganz guten Einblick bekommen, oder jetzt auch von den Erzählungen von der Monika, wie erkennst du diese vier Säulen in der Praxis unserer Arbeit hier in der ÖJAB?
Na, ich bin am Dienstag in den Veranstaltungsraum reingegangen, bin sehr ungewöhnlich für meine Gebräuche zu früh gekommen.
Sehr sympathisch. Ich meine die Gebräuche.
Und normalerweise bin ich immer einer, der in der letzten Sekunde leicht hechelnd reinstürmt in den Raum. Und diesmal war es ganz anders und war in jeder Hinsicht total positiv angetan. Vom Ambiente, von der Freundlichkeit, der Helligkeit, dem Licht, dem vielen Platz, der da ist, auch die Vielfalt. Das war irgendwie spürbar, dass bei euch am Campus ganz unterschiedliche Töne zum Beispiel zusammenkommen, dass du das Kinderlachen auf der einen Seite hörst, ältere Menschen auf der anderen Seite siehst und das verbindet sich miteinander und das finde ich wunderbar. Und ich habe von Beginn an das Gefühl gehabt, dass ich da ein bisschen zu Hause bin, dass ich mich wohlfühle. Mhm. Das ist eigentlich das Schönste, weil Stimmung entsteht ja nicht, weil sie gekünstelt wird, weil man irgendwo eine Farbe, auch das gehört dazu, zu einer Stimmung. Aber man kann es nicht konstruieren, sondern es entspricht meistens dem, was an Grundstimmung in einem Team, in einer Gruppe ist. Und das war bei euch und ist bei euch auch heute beim Reingehen einfach spürbar und fühlbar. Und da kann ich nur gratulieren, das ist sehr, sehr schön und eigentlich die Basis dafür, etwas zu gestalten, zu verändern, zu bewegen und die Ausdauer zu haben. Wir reden von so Wörtern oder ich schreibe von so Wörtern wie Beharrlichkeit. Und da braucht es ja was dafür, dass dir die Energie nicht verloren geht, dass es so laufende, hässliches Wort eigentlich für mich, der kein Autofahrer ist, laufende Tankstellen in Wirklichkeit. Und da sind wir ja füreinander in einem guten Team, wo man sich gegenseitig Energien gibt. Das ist auch nicht immer möglich, aber eine Grundebene des Verständnisses, eine Grundebene, dass ich ähnliche Visionen habe, Ziele habe miteinander. Und ich glaube, das ist bei euch ganz spürbar und das ist da und das ist, ja, wenn es Erfolgsgaranten gibt, dann ist es das aus meiner Sicht. Ich habe einen Satz von dir zuerst sehr spannend empfunden, nämlich ich habe das nicht gewusst, dass ein Slogan von euch früher, wir sind viele, gelautet hat. Und das versuche ich auch im Buch ein bisschen zu vermitteln, nämlich ich habe so den Eindruck, aufgrund dieses öffentlichen politischen Gegenwindes, der da ist, haben immer mehr von uns das Gefühl, dass wir eine kleine Minderheit sind. Und das ist ein unfassbarer Unsinn. Weil wir zu leise sind. Es gibt so eine schöne Umfrage von Jakob von Uexküll, vom Gründer des Alternativen Nobelpreises. Der hat vor ein paar Monaten eine Umfrage in Europa insgesamt in Auftrag gegeben und da ist rausgekommen, dass auf die Frage, wollen Sie mehr Klimaschutz von Ihrer Regierung, 80% der Bürgerinnen und Bürger in Europa Ja sagen. Wollen Sie eine aktivere Friedenspolitik? Wieder 80% Ja sagen. Wollen Sie mehr Verteilungsgerechtigkeit in Ihrer Gesellschaft? Wieder 80% Ja sagen. Das heißt, wir sind eigentlich die Mehrheit, sind uns aber dessen nicht bewusst und haben den Eindruck, weil die mediale Widerspiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse so ist, dass auf Krisen und auf das Negative und auf die Lauten geleuchtet wird und geschaut wird, haben wir den Eindruck, dass wir die Minderheit sind. Und das ist nicht so. Und dieses Selbstbewusstsein, glaube ich, das müssen wir auch wieder lernen. Das Selbstbewusstsein, dass es in meinem Umfeld, ich habe mir das so gedacht, bei mir zu Hause, ich wohne in einem Haus, als einer von relativ vielen Untermietern und dann haben wir gedacht, hey, 80% in dem Haus denken dasselbe wie ich. Das ist großartig, hätte ich mir gar nicht gedacht. Und ich rede doch mit denen viel politischer jetzt, jetzt nicht parteipolitisch, sondern politischer über Werthaltungen, über Dinge, die ich denen vielleicht gar nicht zugetraut habe, weil ich mir gedacht habe, ah, die ticken eh so und der arbeitet in einer Bank und der arbeitet dort und der tickt vielleicht anders und der ist irgendwie so angezogen, irgendwie eigenartig für mich. Und da errichten wir Barrieren und ziehen uns zurück und das ist aus meiner Sicht grundfalsch. Zuversicht entsteht dort, wo man auch die begründete Hoffnung hat, dass wir es umsetzen können. Und die haben wir. Wir müssen nur diese Gemeinsamkeit wiederfinden und den Sinn wiederfinden und den Glauben daran, dass wir die Dinge positiv verändern können.
Ja, wir sind viele, hast du schon gesagt. Und es wird uns, glaube ich, manchmal, wenn wir darüber nachdenken oder auch so Veranstaltungen, wo auch innerhalb der ÖE, aber auch die unterschiedlichen Bereiche zusammenkommen. Einerseits aus der Jugendarbeit, aber auch aus der Seniorinnenarbeit, wo das auch dann spürbar ist, dass wir viele sind und tatsächlich auch immer mehr werden. Und ich glaube, das ist auch einen wichtigen Punkt angesprochen, aber auch nicht nur in der eigenen Bubble zu bleiben, sondern auch mal mutig zu sein und auch über die eigenen Vorurteile, wenn jetzt jemand für unsere Verhältnisse vielleicht so gekleidet ist, dass wir ein bestimmtes Bild von dieser Person haben, aber auch einfach in den Dialog zu gehen und dann festzustellen, dass es doch immer wieder Gemeinsamkeiten gibt und dass man daran noch mehr festhält. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch nochmal beim Thema Sinn bleiben. Also auch wir als Arbeitgeberin beschäftigen uns viel damit, auch an unserer Kampagne Job mit Sinn, weil wir auch einfach merken, dass naturgemäß in einer sozialen NGO viele Menschen sinngetrieben natürlich hier bei uns sind oder in anderen sozialen Organisationen. Aber was ich mich manchmal frage ist, es arbeiten hier Menschen mit sehr viel Engagement, mit sehr viel persönlichem Engagement. Aber was ich auch beobachte, wenn man für eine Sache brennt, natürlich, glaube ich, kann man auch schnell ausbrennen. Auf der anderen Seite verdient jetzt eine Pflegerin wahrscheinlich nicht so viel oder ziemlich sicher nicht so viel wie jetzt, weil du auch vorher gesagt hast, ein Bankmanager. Trotzdem gibt es viele Menschen, die sich diesen Beruf sehr bewusst aussuchen. Warum, glaubt ihr, ist Sinn, warum ist das trotzdem so ein großer Antrieb, obwohl es auch ja viel Schutz auch in Wahrheit braucht, in so einem Beruf oder sich so einen Beruf auszusuchen, da reinzugehen?
Naja, es ist ja ein totales Geschenk oder totaler Luxus, wurscht, wie man das jetzt bezeichnen will, eine Arbeit zu machen, wo man überzeugt davon ist, dass das eine super gut investierte Lebenszeit ist. In Wirklichkeit 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden, keine Ahnung, am Tag damit zu verbringen, etwas Sinnloses zu tun, das muss doch irgendwie das Allerschlimmste sein, kann man vorstellen. Und das kannst du ja auch durch noch so viel Geld nicht, aus meiner Sicht zumindest, nicht egalisieren. Was nicht heißt, dass man nicht die Berufe, die diese sinnstiftenden Berufe sind, viel besser auch entlohnen müsste. Das hat etwas mit politischen Gewichtern, mit Verhältnissen zu tun. Wofür gibt man Geld aus in einer Gesellschaft? Jetzt erleben wir gerade die paradoxe Situation, dass den Universitäten 1 Milliarde Euro genommen werden, um ein Beispiel herzunehmen. Das heißt, das ist Zukunft nehmen, in Wirklichkeit, wenn das so durchgezogen wird. Und da muss man sich zusammentun, nicht nur die Studenten und Studentinnen, sondern alle in der Gesellschaft, die da solidarisch sein müssen. Und dann kommt der Finanzminister, den ich sehr mag und sehr schätze, und der sagt zu Recht, aber irgendwo muss ja die Kohle herkommen, damit wir budgetmäßig ins Reine kommen. Und dann wird es halt eng, denn dann müssen jene, die sagen, es geht nur durch Sparen, nur durch Sparen, nur durch Sparen, nur durch Sparen, müssen irgendwann einmal sagen, welche Alternative haben Sie? Und das kann nur eine bessere Verteilung von Vermögen sein. Und das kann nur bedeuten, dass wir gerechter in dieser Gesellschaft miteinander umgehen. Und dann bin ich bei den Einkommen. Und dann darf halt nicht bei den Sozialbudgets prioritär gespart werden, sondern dann müssen die Menschen, die für die Gesellschaft etwas Sinnvolles tun, das ist ja nicht nur für sich selbst etwas Sinnvolles tun, sondern für die Gesellschaft. Und das sind wir, für uns alle ist das. Die müssen, weil Entlohnung heißt ja auch Wertschätzung am Ende, die müssen auch so wertgeschätzt werden, dass sie diesen Beruf sich überhaupt leisten können. Das ist ja auch nicht so einfach, wenn ich eine Lebenssituation habe, wo ich vielleicht keine 40 oder 38 Stunden arbeiten kann, aufgrund meiner persönlichen Lebenssituation. Und dann bin ich vielleicht mit 20 Stunden, 25 Stunden da und das bei einer Einkommenssituation, die alles andere als überbordend ist, dann wird's eng. Und dass man diejenigen bestraft, die sinnstiftend tätig sind und dann jammert, dass man zu wenig Pflegerinnen und Pfleger hat in der Gesellschaft und dass sich manche verabschieden aus dieser beruflichen Situation, weil sie sich nicht mehr leisten können, das ist absurd. Die Diskussion muss man führen. Das ist also eine Weichenstellung, eine grundsätzliche.
Ja, vor allem, wenn wir uns auch den demografischen Wandel ansehen. Natürlich, es wird immer mehr Menschen geben, die zu pflegen sein werden. Und gleichzeitig, ich habe es jetzt auch speziell in den letzten Wochen auch in den Medien mehr entnommen, dass immer weniger Menschen sich dafür entscheiden, Kinder zu bekommen oder vielleicht auch nur ein Kind. Aber natürlich muss man sich dann auch anschauen, ja, warum ist das so? Oder so, wie du es auch angesprochen hast, wenn ich eine Care-Tätigkeit zu Hause habe, sei es Kinder oder auch Menschen, die zu pflegen sind und dann mich dazu entscheide, in meiner Lohnarbeit Teilzeit zu arbeiten, aber dann werde ich ja doppelt dafür bestraft in Wahrheit.
Ich finde da immer einen Ansatz noch dazu, der ist mir wichtig und ich finde da immer so schön dieses Beispiel, des sogenannten Frauenstreiks in Island im Jahr 1975, ewig aus, Rote Socken hat es damals geheißen. Und sie haben das dann, um mehrheitsfähig zu sein, in den Frauenorganisationen Frauenruhetag genannt. Und das war ja ganz einfach in Wirklichkeit, einen Tag einmal keinen Beitrag zu leisten. In der Erwartungshaltung, dass dann sichtbar wird, was dann in diesem Land los ist. Und plötzlich sind keine Flugzeuge mehr geflogen, die Banken haben nicht mehr geöffnet, die Altenheime haben eine extrem schwierige Situation gehabt, Väter sind mit ihren Kindern dagestanden und mussten plötzlich funktionieren und. Und es hat so ein Zitat gegeben, das ich für wirklich bezeichnend gefunden habe. Fernsehleute sind Interviews machen gegangen und haben Männer gefragt, was halten sie davon? Und einer hat so gegen Abend gesagt, ach, das war der längste Tag meines Lebens. Und es ist plötzlich ein Bewusstsein entstanden.
Und es hat ein einziger Tag gereicht.
Es hat ein Tag gereicht und die haben die besten Gleichstellungsgesetze in Island heute noch, was in Wirklichkeit eine Schande dafür ist, dass man nicht international schneller lernt dann von guten Beispielen. Aber das zeigt, dass etwas in Gang kommt. 95% der Frauen haben damals mitgemacht.
Wurde in deinem Buch, wenn ich dich jetzt auch richtig interpretiere, schreibst du für mich sinngemäß, dass Mut jetzt nicht unbedingt etwas ist, das man hat oder nicht hat, sondern dass es vielleicht auch so ein bisschen wie ein Muskel ist, den wir immer wieder, trainieren können. Und du hast auch vorher von einem Prozess gesprochen. Jetzt bist du nicht nur Buchautor, sondern wie, glaube ich, wir hier auch alle wissen, warst du auch Gesundheits- und Sozialminister während der Corona-Pandemie. Und wenn du jetzt da ein bisschen deinen persönlichen Rucksack öffnest aus der Spitzenpolitik und auch einer intensiven Krisenzeit, welche ein oder zwei Werkzeuge helfen dir, um auch diese Beharrlichkeit zu behalten? Und wenn es dann doch einmal stürmischer wird?
Also ich bin ein Mensch, der sehr auf Zielen orientiert ist. Journalistin hat mir beim letzten Buch bei der Präsentation am Schluss ganz staunend gefragt, sind Sie ein Träumer? Und irgendwie hat sie, habe ich den Eindruck gehabt, das Wort gar nicht aussprechen traut, wie wenn das etwas sehr, sehr Unanständiges wäre. Und ich habe es dann auch einige Zeit angeschaut, weil ich diesen Moment, diese Mimik im Gesicht irgendwie auch genießen wollte und habe dann gesagt, ja. Und ich find, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die man ja als Kind, soweit ich mich erinnern kann, hat.
Ja.
Der Georg Danzer, den ich sehr gemocht habe, hat einmal ein Lied geschrieben, das hat geheißen, also eine Textzeile in diesem Lied, da ist es um Kinder und Erwachsene gegangen. Und diese Textzeile hat geheißen, und es gibt so viele leibende Kinder und jeden Tag werden es mehr. Und es stellt sich die peinliche Frage, wo kommen die dummen Erwachsenen her?
Das können wir uns jetzt alles selbst fragen.
Und das soll jetzt niemand von den Hörerinnen und Hörern und von uns jetzt auf sich beziehen. Aber ich glaube schon, das habe ich bei mir genauso gemerkt, bei meiner Sozialisierung, bei meinem Lernprozess, man gewöhnt es sich ab in einem gewissen Sinn. Es bleibt die Kreativität, die Zeit und so weiter und so fort nimmer. Und ich habe mir immer wieder versuchen müssen, so Inseln irgendwie in meinem Kopf und in meinem Herzen freizukämpfen und zu erarbeiten, dass dieses Träumen wieder Platz hat. Und das verlernt man wahnsinnig schnell. Und man kann aber es wieder erlernen. Das ist eben, darum habe ich dieses Beispiel mit der Muskulatur drinnen. Das ist, ich habe vor 3 Jahren einen ziemlich heftigen Bandscheibenvorfall gehabt, bin 6 Wochen im Rollstuhl gesessen und habe gemerkt, wie schön langsam die Muskulatur rausrinnt, förmlich aus den Beinen, wenn du überhaupt kein Training mehr hast. Und habe dann nachher gemerkt, wie großartig das ist, wenn du wieder lernst, aufzustehen, die ersten Schritte wieder machst, mit Unterstützung, dann alleine, dann mit Krücken alleine gehen lernst, dann die ersten Stufen wieder gehst und plötzlich merkst, hey, du kannst das wieder trainieren im positivsten Sinn. Und es wird. Du brauchst ein Ziel, du brauchst eine Beharrlichkeit, du brauchst das Selbstvertrauen, dass du dieses Ziel wieder erreichst. Und ich glaube, das ist bei Träumen, bei Optimismus, bei Zuversicht, bei Hoffnung haben, ganz, ganz, ganz genauso. Das ist ein Training des Gehirns ja zum größten Teil. Mittlerweile weiß die Gehirnforschung, dass das Gehirn sozusagen das tun will, wovon es überzeugt ist, dass es uns gut tut. Aus der Erfahrung unseres Lebens, ich meine, das ist ja meistens dabei, manchmal agieren wir so, wie man es nicht dabei war, gerade für einige Zeit, aber das ist meistens dabei und aus der Erfahrung und der Prognose, was will ich, entsteht sozusagen die Entscheidungsfindung. Auch oft in Varianten. Das ist total spannend. Das ist auch das unerforschteste Organ, das wir haben. Und da werden wir ganz viele Überraschungen, glaube ich, erleben. Und das ist ähnlich wie bei der Muskulatur. Also je mehr du auf positive Geschichten dich konzentrierst, je mehr du dich auf Zuversicht konzentrierst, je mehr du Visionen, Utopien, Träume zulässt in deinem Denken, desto mehr ziehst du diese Fähigkeiten auch an und desto mehr wächst dieser Muskel. Und das finde ich irrsinnig spannend. Und wie ich vor 5 Jahren aus der Parteipolitik ausgestiegen bin, habe ich am Beginn so eine Situation gehabt, wo ich mir gedacht habe, boah, da gibt es schon etliche Muskeln jetzt an meinem Körper und in meinem Gehirn, die nicht wirklich übertrainiert sind, um es höflich zu formulieren, weil es halt eine sehr einseitige Tätigkeit in den Jahren davor war, sehr fokussiert auf ein bestimmtes Ziel und alles andere hat keinen Platz gehabt. Was halt Katastrophen ist in Wirklichkeit. Ich erkläre mir manche im Nachhinein jetzt, manche Probleme, die es in der Parteipolitik gibt, auch damit, dass diese Zeit für andere Formen des Trainings fehlt, ja, total fehlt, weil alles fixiert ist und fokussiert ist auf ein bestimmtes Ziel und auf eine Darstellungsform in Wirklichkeit auch. Und ich habe dann in diesen 5 Jahren gelernt, wie viel Spaß es macht und wie viel Freude es mir macht, wieder zu lernen, kreativ zu sein, zu träumen, Visionen wieder zu haben. Und Ideen zu entwickeln, die vielleicht ganz anders sind, in manchen Bereichen zumindest, nicht was die Werte betrifft, sondern was die Wege betrifft, als das, wie ich es versucht habe, in der Politik zu machen. Und ich kann das jedem und jeder nur total empfehlen, den Mut zu haben, so neue Wege versuchen zu gehen und neue Perspektiven einzunehmen. Und das ist für mich mein Lieblingswort in letzter Zeit gewesen, obwohl es nicht im Buch drinnen steht, neugierig zu sein. Mhm. Zuversicht zu haben, dass das Neue etwas Gutes bringt. Und die Chance, eine Chance darin zu sehen.
Ich würde da gern noch etwas dazustellen, zu dem, was der Rudi gesagt hat. Und zwar, ich habe zum Thema Kreativität und zum Thema aber auch sich Dinge trauen. Also auch ich habe das lernen dürfen, hier im Haus, in meiner Position, mich zu trauen, auch Anteile meines kindlichen Naturells herzuzeigen. Und ich habe ein sehr großes kindliches Naturell, also sehr groß. Und ein Mitarbeiter, ein lieber Mitarbeiter hat das erkannt und hat mir ein Geschenk gemacht, vor ein paar Jahren zu Weihnachten. Und es ist in diesem Büro, und das teaser ich etwas für die HörerInnen, wenn wir dann fertig sind mit der Podcastaufnahme, möchte ich
dir, lieber Rudi,
dieses Geschenk zeigen und vor allem, was ich damit angefangen habe, weil ich habe mich so über dieses Geschenk gefreut. Er hat mir auch erklärt, was das mit diesem Geschenk auf sich hat und mir zu Weihnachten geschenkt. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mir das aufgesetzt und bin mit diesem Ding aufgesetzt in meiner kindlichen Freude durch die ganzen Büros hier gegangen. Und dabei sind sehr, ich möchte fast sagen, bescheuerte Fotos entstanden, die wir nicht veröffentlicht haben.
Bisher.
okay, bisher. Und natürlich macht das was mit den Leuten. Ja? Und ich habe es aber nicht deswegen gemacht, sondern für mich war da ganz ein anderer Schritt zentral. Ich traue mich jetzt, auch diesen Aspekt von mir herzuzeigen. Und ich bin nicht zu Hause in der Wohnung so. Ja? oder im Garten oder unter den Freunden, sondern hier genauso, konkurrent. Ich bin hier gleich wie zu Hause. Nicht immer, hin und wieder gibt es Excel-Files auch, aber ja. Und das ist damit wollte ich das eigentlich bestätigen, was du gesagt hast vorher, das ist etwas Wunderschönes, wenn man nicht nur diese Seite in sich entdeckt oder wiederentdeckt, sondern wenn man sie dann rauslässt und wenn man sich das erlaubt, sie rauszulassen. Und Gott bewahre, kommen dann andere drauf, das ist lustig. Ja.
Ja,
dann hat man sehr viel Freude an dem, was man tut.
Ja. Nicht wieder bei dem Wort ansteckend, aber Rudi, auch du beschreibst es ja in dem Buch, dass man ja auch das Gehirn wie einen Algorithmus ein bisschen trainieren kann. Und wenn man sich mehr mit guten Nachrichten beschäftigt oder sagen wir nach der Problemanalyse, die ja wichtig ist, um auch Lösungen zu skizzieren, aber sich auch den Fokus mehr auf die Lösungen auch richtet, dass das ja auch wieder positivere Gedankengänge in Gang setzen kann.
Genau. Ich habe ja vor 12 Jahren, ein ziemlich grobes Burnout gehabt und das auch öffentlich kommuniziert, weil das ja verstecke ich auch nicht, wenn ich eine Grippe habe oder mir einen Fuß bricht.
Genau.
Das ist eine Erkrankung wie viele andere und das muss unsere Gesellschaft heute halt lernen. Passiert auch, glaube ich, einiges. Und das, was ich am meisten oder am stärksten gelernt habe, war der Begriff Balance. Zwischen Energien, die ich aufnehme und Energien, die ich investiere. Ja? Aber Balance hat sich dann weitergezogen in ganz unterschiedliche Lebensfelder. Und um diesen Ausgleich, um dieses auf sich selbst auch achten, auf diese Balance zu achten, das ist, glaube ich, eine total wichtige Kompetenz, die man lernen kann und lernen soll. Und je mehr man die lernt, desto kräftiger sozusagen wird man. Und das heißt jetzt bei der Fragestellung, es ist nicht so, dass ich jetzt in meinem jetzigen Leben mich verabschiede von den verheerenden Krisen, Katastrophen, Ungerechtigkeiten, Dingen, die wir verändern müssen. Mhm. Auf die schaue ich sehr, sehr genau. Aber ich lasse mich von denen nicht mehr überrollen und ich nehme mir die Freiheit, in dieser Balance sozusagen auch zuzulassen, dass ich darauf achte, dass ich auch die Zuversicht nicht verliere. Und das kann man ganz bewusst, und ich glaube, das müssen wir auch ganz bewusst machen. Denn wenn du da draußen, nämlich Radiogerät, Fernsehgerät, die sogenannten sozialen Medien, die so etwas von unsozial sind wie wenige Dinge in unserem Leben, wenn wir denen die Hoheit über die Informationen geben, die auf uns einprasseln und nichts als Ausgleich sozusagen für die Balance beitragen, bewusst beitragen, dann wird es mit der Zuversicht schwierig. Und dann kommen wir in diesen Pessimismus rein, den manche Mächtige ja wollen von uns. Denn Pessimismus führt uns in die Pessimismusfalle, wie ich das nenne. Und die Pessimismusfalle bedeutet, du verabschiedest dich irgendwann einmal, weil du denkst, das hat ja alles keinen Sinn. Und das wollen die, dass sich die Guten zurückziehen. Und das dürfen wir nicht akzeptieren. Und deswegen schaue ich ganz bewusst darauf, dass ein Ausgleich zum Morgenjournal, die machen einen super Job, ja, die Kolleginnen und Kollegen, keine Frage, aber es sind halt 9 von 10 Geschichten Krisengeschichten und negative Geschichten. Und ich habe mir jetzt Perspektiv Daily, es ist ein Online-Magazin aus Deutschland, abonniert und ich lese mal jeden Tag als erstes deren tägliche Geschichte durch. Und das ist immer eine Hoffnungsgeschichte, kein Märchen, keine irreale Geschichte, sondern eine lösungsorientierte Geschichte, eine Geschichte von einem Erfolg zum Beispiel, ja, den es gegeben hat, ist von einer Gehirnforscherin im Übrigen erfunden worden, genau aus dieser Überlegung heraus, weil sie sagt, es braucht diesen zweiten Teil der Wirklichkeit, der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht nur negativ, sondern es gibt auch diese positiven Teile. Und wenn wir diese positiven Teile sehen und erkennen und erleben und erfahren, dann kriegen wir einfach für den Beitrag für die Lösung der Negativen viel mehr Kraft.
Ich kann dir nur so zustimmen. Es ist ein Gespräch, an das ich mich sehr gerne zurückerinnere, das ich geführt habe und das dann einige Jahre später auch von unserer Schlafcoachin, von der Melanie Besendorfer, bestätigt wurde, dass jetzt gerade, also diese Erinnerung an dieses Gespräch jetzt gerade in mir hochkommt, wenn ich dir so zuhöre. Wenn wir aufwachen in der Früh, also so war die Quintessenz dieses Gesprächs, wenn wir aufwachen in der Früh, ist unser Gehirn noch im sogenannten Alpha-Wellen-Modus. Das heißt, wir sind sehr, sehr aufnahmefähig, wir sind sehr, sehr rezeptiv und wir sind sehr beeinflussbar. Das heißt, es ist wichtig und es spielt eine große Rolle, was wir in diesen ersten Minuten des Tages tun, was wir an Informationen und Nachrichten konsumieren und was nicht. Und dieses was nicht ist relevant, wenn es Menschen gibt, deren erster Griff in der Früh, wenn sie aufwachen, zum Handy geht, um zu schauen, was hat sich in der Welt getan, anstatt dass man mal schaut, scheint die Sonne bei mir herein im Schlafzimmer, habe ich bei offenem Fenster geschlafen. Was höre ich da draußen? Sind das vielleicht ein paar Vögel? Und dann vielleicht sich tatsächlich streckt oder dehnt. Oder Tiere machen das. Ich habe gerade geschaut, du hast zum Hund hinuntergeschaut. Tiere machen das instinktiv richtig. Instinktiv, ja. Und wenn man dann schon unbedingt, nachdem man sich gestreckt hat oder vielleicht sogar Morgengymnastik gemacht hat, im Bett noch, ja, wenn man dann schon unbedingt zum Handy greifen muss, dann sollen es bitte schöne Geschichten sein.
Perspective Daily zum Beispiel.
Es ist ganz wichtig, dass wir lernen, sensibel mit diesen ersten Minuten des Tages umzugehen, weil so wie wir sie verbringen oder so wie wir uns entspannen, in der Balance sind oder uns zumüllen mit irgendeinem Mist aus den sozialen Medien, so verläuft auch unser Tag. Es hat ein sehr hohes Potenzial, dann unseren Tag in die eine oder andere Richtung zu framen. Ja.
Ich möchte einen Satz auch zitieren aus deinem Buch. Ich habe ihn schon mal bei anderer Gelegenheit gehört, aber es ist immer wieder schön, ihn zu lesen. Wer über Probleme spricht, lässt Probleme wachsen und wer über Lösungen spricht, lässt Lösungen wachsen. Und du nimmst uns da auch bei diesen Erfolgsgeschichten für mich war es eine sehr schöne Reise auch durch ganz unterschiedliche Länder, einerseits vom Attersee, Pakistan hast du schon erwähnt, Brasilien, Kopenhagen und noch weitere, wo man sieht, natürlich ist der Ausgangspunkt ist ein Problem, aber so wie du es ja auch vorhin skizziert hast, irgendwie nicht da zu verharren, sondern tatsächlich sich umzuschauen, wer könnte mir dabei helfen und auch eine Lösung zu suchen, zu finden und dann auch in die Aktion zu kommen. Die gute Stunde ist schon wieder fast vorüber, schnell vergangen wie immer. Abschließend, jetzt auch im Kontext von gemeinsam Zukunft gestalten, da frage ich auch ganz gerne unsere Gäste, dass sie so einen kleinen Call to Action auch unseren HörerInnen mitgeben. Und Rudi, die Frage an dich, für die uns gerade zuhören, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, beim Kochen oder beim Laufen, was wäre so eine kleine mutige Tat, mit der jeder oder jeder Einzelne auch ja vielleicht gleich heute im eigenen Umfeld einen Unterschied machen kann und eine bessere Zukunft gestalten?
Ich glaube, das Einfachste wäre, Botschafterin oder Botschafter zu werden. Normalerweise muss man da eine diplomatische Akademie machen und dauert viele, viele Jahre. Diese Form von Botschafterin oder Botschafter, das kann man aber sofort verwirklichen, nämlich Botschafter für positive Gedanken zu werden, für die Zuversicht zu werden, sich in Gespräche einzubringen, wo ja unsere übliche Diskussionsebene ein bisschen unterbrochen wird, dass der eine sagt, das ist eine Katastrophe, der nächste sagt, das ist noch eine größere Katastrophe, der Trump spinnt, mag alles stimmen und ich kann alles unterschreiben, aber dann zu unterbrechen und zu sagen, stopp. Es gibt auch, habt ihr schon gewusst, das, dieses und jenes. Und wir sind bei der Energiewende viel weiter, als wir glauben. Und sogar in den USA, wo der Herr Trump einen selbst erklärten Krieg gegen die erneuerbare Energie gestartet hat, weil er finanziert wird von den fossilen Energietypen. Sogar dort wächst die Erneuerbare weiter. Und er kann das überhaupt nicht kontrollieren. Das wächst ihm über den Kopf sozusagen. Und das ist gut so. Und so erfrischende, positive Einwürfe zu riskieren von Zeit zu Zeit. Ich glaube, dass das sehr wohltuend ist. Und wenn das 10 Botschafterinnen und Botschafter machen im 60er, in den ich jetzt dann einsteige, mit der Straßenbahn nach Hause fahre, was wäre das für Stimmung dann im 60er? Großartig. Und plötzlich würden manche vielleicht von ihrem Handy aufschauen und mithören und reden miteinander. Wäre ja auch eine tolle Situation, die dadurch entsteht. Das heißt, einmal einen Tag versuchen, oder Stunde einmal versuchen, sich als Botschafterin oder Botschafter des Positiven zu betätigen.
Den Gedanken nehme ich auch gerne mit.
Ein schöner Gedanke.
Und in die Shownotes werde ich auf jeden Fall auch Perspective Daily hineinverpacken. Auch das kann ein guter Start sein. In diesem Sinne sage ich danke für das schöne Gespräch und ich wünsche uns allen eine gute Portion Ermutigung für die weiteren Tage und Wochen.
Danke.
Dankeschön.